Liebe Gemeinde, manchmal spürt man ihn, den Atem der Geschichte. Ich erinnere mich noch genau vor 20 Jahren an die Nacht zum 3. Oktober 1990. Da hatte der Kirchenvorstand unserer Gemeinde in Borstel, in der Nähe von Nienburg, beschlossen, in der Nacht, wo die Wiedervereinigung Deutschlands in Kraft tritt, da werden wir die Kirchenglocken läuten. Von unserem alten Glockenturm, als ein Zeichen des Dankes unserem Herrn gegenüber für das Wunder der deutschen Einheit. Im Fernsehen gab es an dem Abend eine Live-Sendung vom Brandenburger Tor. Ich erinnere mich noch, wie ein Politiker im Interview sagte, wer heute Nacht schläft, ist ein historischer Penner. Damit hatte er sicherlich recht. Wir haben gewacht. Und dann, kurz vor Mitternacht, sind meine Frau und ich rübergelaufen zum Glockenturm unserer Dorfkirche. Klein Lukas ist friedlich in seinem Babybettchen geblieben. Und dann haben wir per Hand den Knopf gedrückt, mit dem man die Glocken dort in Schwung brachte. Da brauchte die alte Küsterin nicht aus ihrem Haus und die Technik war etwas veraltet, aber es funktionierte. Und dann haben wir so 10 bis 15 Minuten, wenn ich mich richtig erinnere, mitten in der Nacht die Glocken in Borstel tönen lassen. Zur Freude und zum Dank für das, was Gott geschenkt hat. Und zwar ganz bewusst, dies ist eine besondere Nacht, eine historische Nacht. Und trotz der Kälte meinten wir, als wir da drüben im alten Glockenturm standen, den Atem der Geschichte zu spüren. Szenenwechsel. Als der Apostel Paulus sich im Frühjahr 60 endlich der Weltmetropole Rom näherte, dem seit Jahren ersehnten Ziel, da muss das für ihn auch eine besondere emotionale Situation gewesen sein. Da hat er nicht nur den Atem der Geschichte gespürt, sondern auch den Atem der Heilsgeschichte. Jesus breitet sein Evangelium immer weiter nach Westen aus und ich darf dabei sein. Klar, Paulus hatte die römische Gemeinde nicht selbst gegründet, aber er hatte ihr einen wichtigen Lehrbrief geschrieben, den Römerbrief. Und er hoffte nun von Rom aus, die Mission weiter gen Westen voranzutreiben. Aber erstmal Rom, endlich Rom, nur noch wenige Tage bis dahin, das Ziel zum Greifen nahe. Doch die Widerstände scheinen immer noch nicht abzureißen. Und deshalb habe ich als Titel für diese Predigt gewählt, wie Gott uns durch Widerstände voranbringt. Wie Gott uns durch Widerstände voranbringt. Darum geht's. Und das durch Widerstände ist hier bewusst doppeldeutig gewählt. Das heißt einmal durch Widerstände hindurch und auch mit Hilfe von Widerständen, mittels Widerständen, durch Widerstände hindurch und mittels Widerständen, wie er uns da voranbringt. So einzigartig die Situation des Apostels, so allgemeingültig die Prinzipien, die wir hier finden, göttliche Prinzipien, die für uns genauso gelten. Und deswegen studieren wir diesen Text wieder nicht nur mit einem historischen Interesse, sondern wir fragen, was es uns hilft in unserer ganz speziellen Situation. Das ist eine starke Ermutigung für uns, wenn wir mit Widerständen im Glaubensleben kämpfen müssen, als Einzelne und als Gemeinde, mit Hindernissen, mit Dingen, die uns Angst machen, die sich uns in den Weg stellen wollen. Hier im Predigttext, da können wir studieren, wie Gott uns durch Widerstände hindurch dennoch voranbringt. Und darum sollten wir Widerstände nicht fürchten, sondern wir sollten sie gelassen hinnehmen, weil sie Gottes Pläne niemals verhindern können, niemals. Ganz im Gegenteil. Und so lassen Sie uns nun noch einmal eintauchen in die Fluten des Mittelmeeres. Vor 14 Tagen hatten wir bereits den ersten Teil dieser Reise miterlebt. Danach kamen die Bibeltage über den 2. Petrusbrief. Heute setzen wir nochmal fort. Paulus soll also vor ein römisches Gericht gestellt werden, weil er sich auf den Kaiser berufen hat, um ein gerechtes Gericht und Urteil dort zu bekommen. Die römischen Besatzer teilen ihn einem Gefangenentransport zu, der schon bald von Caesarea aus abgeht. Und Sie können das auf Ihrer Karte mitverfolgen. Caesarea, also rechts an der Küste. Immerhin können ihn seine Mitarbeiter Lukas und Aristarchus bei dieser Reise begleiten. Und das ist eine ziemlich bunte Reisetruppe, hatten wir gesehen. Wachsoldaten, erfahrene Seeleute, Kriminelle und diese drei Missionare dazwischen. 276 Mann insgesamt. Ist die Truppe stark? In Myra wechseln sie das Schiff, heuern bei einem Frachter an, der Getreide von Ägypten nach Rom transportiert. Doch danach gehen dann die Turbulenzen erst richtig los. Es ist Herbst im Jahr 59 und im Umfeld von Kreta geraten sie dann in einen Sturm, bei dem viele schon mit ihrem Leben abschließen. Das ist die Situation. Das ist die Situation. Wir hatten gesehen, wie realistisch und glaubwürdig dieser Bericht ist. Da gibt es etliche Stimmen von Experten dazu. Ich will ein Urteil noch hinzufügen, das des ehemaligen Direktors der Bremer Seefahrtsschule, Dr. Arthur Bräuning. Der hat über die Darstellung von Lukas gesagt, jeder Seemann sieht auf den ersten Blick, dass sie nur von einem Augenzeugen verfasst sein kann. So Dr. Arthur Bräuning, früher Direktor der Bremer Seefahrtsschule. Mitten im Chaos bekommt Paulus dann eine spezielle Verheißung von seinem Herrn. Mitten in diesen nautischen Turbulenzen, wenn Sie so wollen. Und diese Verheißung steht in unserem Kapitel 27 in den Versen 22 bis 24. Das hatten wir vor 14 Tagen gesehen, wo Gott sagt, keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff. Denn so berichtet Paulus, diese Nacht trat zu mir der Engel Gottes, dem ich gehöre, also dieser Gott, dem ich gehöre und dem ich diene. Und er sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser in Rom gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir geschenkt, alle, die mit dir sind. Das heißt, die werden alle mit dir zusammen überleben. Das ist Gottes Zusage. Das ist die ganz klare Message, die Botschaft, die Paulus auch seinen Mitreisenden weitergibt. Und wir haben gesehen, der römische Hauptmann Julius, der dort die polizeiliche Verantwortung trägt, auch für die Gefangenen, der wird immer dankbarer dafür, dass er diesen Christen an Bord hat. Das ist gut, wenn Nicht-Christen merken, dass es ihnen hilft, wenn Jesus-Leute mit an Bord sind. Hoffentlich merken das die Menschen, mit denen wir zu tun haben, auch. Dass es ihnen gut tut, wenn sie Christen mit an Bord haben, bei allen ihren Projekten. Das merkt der Hauptmann Julius dort ziemlich schnell. Und schließlich, nach etwa 14 wechselvollen Reisetagen, kommt endlich wieder Land in Sicht. Neue Hoffnung keimt auf. Und genau da setzt unser Predigttext wieder ein. Kapitel 27, ab Vers 39. Und Sie haben diesen Text auch jetzt vor sich auf dem Gottesdienstzettel. Als es aber Tag wurde, kannten sie das Land nicht. Eine Bucht aber wurden sie gewahr, die hatte ein flaches Ufer. Dahin wollten sie das Schiff treiben lassen, wenn es möglich wäre. Und sie hieben die Anker ab und ließen sie im Meer, banden die Steuerruder los und richteten das Segel nach dem Wind und hielten auf das Ufer zu. Und als sie auf eine Sandbank gerieten, ließen sie das Schiff auflaufen und das Vorderschiff bohrte sich ein und saß fest. Aber das Hinterschiff zerbrach unter der Gewalt der Wellen. Die Soldaten aber hatten vor, die Gefangenen zu töten, damit niemand fortschwimmen und entfliehen könne. Aber der Hauptmann wollte Paulus am Leben erhalten und wehrte ihrem Vorhaben und ließ die, die schwimmen konnten, als Erste ins Meer springen und sich ans Land retten. Die anderen aber, einige auf Brettern, einige auf dem, was noch von dem Schiff da war. Und so geschah es, dass sie alle gerettet ans Land kamen. Und als wir gerettet waren, erfuhren wir, dass die Insel wörtlich Melite hieß. Die Leute aber erwiesen uns nicht geringe Freundlichkeit, zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle auf wegen des Regens, der über uns gekommen war, und wegen der Kälte. In der Ferne entdecken sie also eine Bucht mit flachem Strand, also wenigstens keine Felsküste. Das war wichtig, denn hier könnte man, wenn das nicht trügt, dieser Eindruck, das Schiff möglicherweise stranden lassen, ohne allzu großes Risiko. Das war die Überlegung der Leute. Und das wollten sie jetzt einleiten. Also sie kappen die Taue des Heckankers, damit das Schiff wieder in Bewegung kommt. Sie lassen die Steuerruder wieder ins Wasser, um überhaupt manövrieren zu können. Und sie hissen das vordere Bramsegel, um mit Hilfe des Windes an dieses Ufer ranzukommen. Das ist jetzt der neue Plan. Irgendwie an Land. Aber dieser Plan geht nur teilweise auf, denn bis ganz ans Ufer schaffen sie es nicht. Stattdessen rammen sie in eine Sandbank. Es wird hier sehr genau beschrieben, in die sich das Vorderschiff hineinbohrt, richtig der Bug hineinbohrt, und damit steckt der Kahn erstmal fest. Und umso mehr ist das Heck nun natürlich hinten den Wellen ausgesetzt. Die knallen jetzt mit voller Wucht auf das unbewegliche Hinterschiff, bis dies allmählich auseinanderbricht. So schildert das Lukas hier. Sehr plastisch. Und für die Soldaten entsteht dadurch aber eine kritische Situation. Was machen wir jetzt mit den Gefangenen? Was wird aus denen? Was, wenn sie diese Katastrophe nutzen, um zu flüchten? Sie müssen wissen, nach römischem Militärrecht haftete jeder Bewacher mit seinem eigenen Leben für seinen jeweiligen Gefangenen. Das war nicht ungefährlich für die. Also wer einen Gefangenen entkommen ließ, musste am eigenen Leibe dessen Strafe auf sich nehmen. Und darum wollen die Soldaten mit den Häftlingen am liebsten sofort kurzen Prozess machen. Vers 42, die Soldaten hatten vor, die Gefangenen zu töten, damit niemand fortschwimmen und entfliehen konnte. Damit sie ihren Auftrag wenigstens erfüllen. Besser ein toter Gefangener als ein entkommener Gefangener. Das war die Devise. Aber Julius, der Hauptmann, verhindert das mit aller Entschlossenheit, weil er den Paulus schützen will. Vers 43, der Hauptmann wollte Paulus am Leben erhalten und wehrte ihrem Vorhaben und ließ die, die schwimmen konnten, als erst ins Meer springen und sich ans Land retten. Die anderen, aber einige auf Brettern, einige auf dem, was noch vom Schiff übrig blieb. Und schließlich erreichen alle unversehrt das Ufer. Eine makellose Bilanz steht dann hier zum Schluss dieses Kapitels in Vers 44, wo es heißt, und so geschah es, dass sie alle gerettet ans Land kamen. Und damit ist einmal mehr bewiesen, Gott bewährt seine Verheißungen. Das ist das erste Prinzip, was wir heute festhalten. Gott bewährt seine Verheißungen. Gott macht sie wahr. Gott setzt sie um, bis in die kleinsten Einzelheiten. Schauen Sie, Gott hatte gesagt, keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff. Ich werde dir alle schenken, Paulus, sie werden alle überleben. Allerdings, ihr werdet auf eine Insel auflaufen und es ist alles genau so gekommen. Gott bewährt seine Verheißungen, da können wir uns drauf verlassen. Das ist das erste Prinzip, mit dem Gott garantiert, dass wir trotz Widerständen vorankommen, dass wir sie überwinden. Du kannst Gott beim Wort nehmen, das siehst du hier. Auf Gottes Wort ist Verlass. Warum? Weil auf Gott Verlass ist. Das Einzige, was wir jeweils nicht wissen, ist, wann Gott seinen Willen durchsetzt. Das hatte er nicht gesagt. Das behält er sich in der Regel vor, uns nicht mitzuteilen. Aber auf Gottes Wort ist Verlass. Gott bewährt seine Verheißung. Das sehen wir mit großer Klarheit. Schon vor 4 Kapiteln, als Paulus noch in Jerusalem war, da hatte Jesus ihm diese Zusage geschenkt. In Apostelgeschichte 23, Vers 11, da hatte er gesagt, wie du vor mir in Jerusalem Zeugnis abgelegt hast, so musst du auch in Rom mein Zeuge sein. Damit war die Sache klar. Damit war dem Apostel ganz klar, Rom wird klappen. Ich komme dahin, weil Gott es versprochen hat. Aber danach, da sprachen alle äußeren Faktoren lauthals dagegen. Wenn wir uns das hier mal ansehen, das kennen wir doch auch. Manchmal scheint Gott alles über den Haufen zu werfen. Haben Sie das schon erlebt? Oder manchmal lässt Gott es zumindest zu, dass andere alles über den Haufen werfen, was wir meinen, aufgebaut zu haben. Und Paulus hatte sich das so schön vorgestellt, bestimmt von Jerusalem auf kürzestem Wege in die Weltmetropole nach Rom. Aber dann ging's los. Verhaftung in Jerusalem, endlose Prozesse, langsame Gouverneure, feige Entscheidungen. Paulus sitzt endlos im Gefängnis, dann auch im Kerker in Caesarea, Morddrohungen, beinahe im Meer untergegangen, nur knapp der Exekution durch die Soldaten entgangen, Hindernis auf Hindernis. So viele Widerstände, so viele Klippen, an denen alles noch zerschellen könnte. Und jeder einzelne dieser Zwischenfälle hätte den ganzen Plan kippen können, jeder einzelne. Kein Wunder, dass Lukas hier so viel über das Meer berichtet. Winde, Wellen, Wetterfronten. Ihr Lieben, darin steckt zugleich eine ganz farbige Symbolik. Das Chaos. Die Stürme. Das ist auch ein Bild für die Widerstände gegen Gott, für die Mächte des Widerstands gegen Gott. Und letztlich, so weiß der Bibelleser, steckt hinter all diesen finsteren Widerständen die Macht der Finsternis. Manchmal sind diejenigen, die diese Widerstände bewirken, sich dessen nicht bewusst. Manchmal durchschauen wir es selbst nicht. Paulus sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, Epheser 6, Vers 12. Sondern letztlich mit dem Teufel und seinem Widerstand, den er mit seiner Mannschaft, mit seinen Dämonen organisiert. Der Teufel setzt alle Hebel und Mächte in Bewegung, um Gottes Pläne zu vereiteln. Auch um Gottes Gemeinde zu zerstören oder um sie zumindest zu schwächen. Und er lässt sich dabei einiges einfallen. Und er lässt es sich auch einfallen, einzelne Christen zu entmutigen. Wie groß ist die Gefahr, dass jeder von uns entmutigt wird in bestimmten Situationen, weil er von diesen Mächten nicht in Ruhe gelassen wird. Ihr Lieben, das ist für uns eine starke Ermutigung zu sehen, was hier passiert. Denn oftmals benutzt Gott in seiner Allmacht, sogar noch die teuflischen Hindernisse als Sprungbretter für seine Ziele. Das ist faszinierend. Und so ist es ja auch hier. Gott gebraucht all diese Widerstände, um den Paulus letztlich doch nach Rom zu bringen. Er lässt sich nicht von seinem Plan abbringen. Er lässt sich nicht seine Verheißung kaputt machen. Darauf ist Verlass. Alle Stürme bringen Paulus letztlich nach Rom. Das sollte uns ermutigen, gerade wenn Widerstände sich gegen uns erheben. Sie können nichts, aber auch gar nichts ausrichten gegen Gottes Pläne. Was Gottes Pläne sind, kommt zum Ziel. Unsere Pläne zerschellen manchmal. Unsere Pläne erweisen sich als selbstgemacht. Unsere Vorstellungen können scheitern. Aber niemals Gottes Pläne. Niemals Gottes Verheißung. Was echt ist, was von Gott ist, das wird immer bleiben. Und das wird immer zum Ziel kommen. Denn Gott bewährt seine Verheißung. Das ist das Erste, was wir hier sehen. Und übrigens verdankt sich auch unser Erntedankfest heute einer Verheißung, die Gott vor Tausenden von Jahren gegeben hat. Solange die Erde steht, Bruder Bürgern hat es uns vorgelesen, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde steht, wird es nicht aufhören, hat Gott verheißen. Gott bewährt seine Verheißungen. Deswegen feiern wir Erntedankfest heute. Und Gott hat bestimmte Verheißungen seiner ganzen Schöpfung gegeben, der ganzen Menschheit. Die bewährt er. Gott hat bestimmte Verheißungen seinem Volk Israel gegeben. Zum Beispiel, dass sie wieder in ihr Land kommen werden. Die bewährt er. Gott hat ganz viele Verheißungen seiner Gemeinde gegeben. Die bewährt er. Und Gott hat so unendlich viele Verheißungen seinen Kindern gegeben. Und auch die bewährt er. Darauf dürfen wir uns verlassen. Und dieses wunderbare Prinzip, diese wunderbare Wahrheit ist der erste Wellenbrecher, an dem die Anstürme des Teufels zerschellen. Dieser Vers 44 endet mit dieser großartigen Aussage. Und so geschah es, dass sie alle gerettet ans Land kamen. Alle. Zunächst wissen sie gar nicht, wo sie sich befinden, aber schon bald tauchen die ersten Einheimischen auf. Lukas nennt diese Einheimischen hier Barbaroi, also Barbaren, aber das hat keinen negativen Beigeschmack bei Lukas, so im Sinne von unkultivierte Wilde. Lese mal die ersten Verse von 28. Und als wir gerettet waren, erfuhren wir, dass die Insel Melite hieß. Die Leute, aber da steht wörtlich, die Barbaren, die Einheimischen, erwiesen uns nicht geringe Freundlichkeit, zündeten ein Feuer an, nahmen uns alle auf wegen des Regens, das über uns gekommen war, und wegen der Kälte. Sie nahmen uns auf. Also Barbaroi, hier nicht unkultivierte Wilde, sondern das bezeichnet wohl einfach Leute, die nicht aus der Kultur kommen, die durch Latein und Griechisch geprägt ist. Die Leute haben wahrscheinlich einen punischen Dialekt gesprochen, kamen also aus phönizischem Hintergrund, die dort lebten auf dieser Insel. Und trotzdem hat man einige Inschriften in zwei Sprachen gefunden, also in Punisch und in Griechisch. Punisch und Griechisch. So, dass man sich irgendwie verständigt haben dürfte. Einige Dolmetscher gibt es ja meistens, wenn Leute zusammenkommen. Und der Name der Insel ist Melite. Dazu müssen Sie wissen, dass die Ausleger seit langem davon ausgegangen sind, dass damit höchstwahrscheinlich die Insel Malta gemeint ist. Das finden Sie auch auf Ihrer Karte dort, auf dem Gottesdienstzettel. Also Malta im Süden von Sizilien, 800 Kilometer Luftlinie westlich von Kreta entfernt. Dieses Malta. Noch heute gibt es dort auf Malta die St. Paulus-Bucht im Nordosten. Man findet dort zwar keinen zugänglichen Strand mehr, also die Topografie dürfte sich im Laufe der 1900 Jahre auch etwas verändert haben. Das ist denkbar, aber sonstige Anzeichen wie die Klippengefahr, die Sandbänke passen gut zu jener Gegend eigentlich. Nun hat es immer mal wieder Vorschläge gegeben, die auf eine andere Insel hinwiesen. Ich will das hier nur zu Ihrer Information sagen, also etwa auf die Insel Kefalonia an der Westküste von Griechenland. Argumente für Kefalonia sind etwa, dass die Reisedauer noch besser zu dem näher gelegenen Kefalonia passt, also die Reisedauer, die in der Apostelgeschichte angegeben wird, dass von Malta auch keine Giftschlangen bekannt sind, die gleich noch vorkommen werden. Wie Sie sehen, in Kefalonia jedoch sehr wohl Giftschlangen zu vermuten sind. Und außerdem, wenn es Malta gewesen wäre, sagen die Kritiker, dann hätten die erfahrenen Seeleute die Insel gleich erkennen müssen. Allerdings, gegen Kefalonia spricht, Es gibt keinen Hinweis, dass Kephallenia jemals mit dem Namen Milite verbunden war. Der Name zeigt eher eine Nähe zu Malta. Es kann auch sein, dass sie die Insel nicht gleich erkannt haben, weil es so diesig gewesen ist und ihre Sichtverhältnisse nicht besonders gut waren. Und die Sorge, von der wir schon gelesen hatten, nämlich nach Nordafrika in die Syrte abzutreiben, das passt besser zu Malta als zu Kephallenia. Wie gesagt, ich persönlich halte Kephallenia nicht für ausgeschlossen, aber dennoch Malta momentan für wahrscheinlicher. Mal sehen, wie diese Diskussion weitergeht. Es ist beides kein Problem für die Zuverlässigkeit des Bibeltextes. Da steht eben Milite. Und wir müssen nur versuchen, die wahrscheinlichste Lösung zu finden, welcher geografischen Gegebenheit das am besten entspricht. Also ob nun Kephallenia oder Malta, jedenfalls bereiten die Einheimischen den Gestrandeten einen sehr freundlichen Empfang, einen sehr warmen Empfang im wahrsten Sinne des Wortes. Wir lesen das weiter hier ab Vers 3. Als nun Paulus einen Haufen Reisig zusammenraffte und aufs Feuer legte, fuhr wegen der Hitze eine Schlange heraus und biss sich an seiner Hand fest. Als aber die Leute das Tier an seiner Hand hängen sahen, sprachen sie untereinander, dieser Mensch muss ein Mörder sein, den die Göttin der Rache nicht leben lässt, obgleich er dem Meer entkommen ist. Sie aber warteten, dass er anschwellen oder plötzlich tot umfallen würde. Als sie nun lange gewartet hatten und sahen, dass ihm nichts Schlimmes widerfuhr, änderten sie ihre Meinung und sprachen, er ist ein Gott. Was ist da geschehen? Paulus legt gleich mit Hand an, er hilft beim Einsammeln der Reisigzweige, mit denen das Feuer am Brennen gehalten werden soll. Vielleicht hatten sie mehrere Feuerstellen, um sich dran zu erwärmen. Und plötzlich entdecken die Umstehenden mit Entsetzen, dass sich eine Viper, eine Giftschlange an seiner Hand festgebissen hat. Die Wärme des Feuers hatte sie offenbar angelockt. Paulus hatte nicht gemerkt, wie sie dort gelauert hatte und plötzlich hat er das Ding an der Hand. Und wir hören geradezu den Entsetzensschrei, als die Leute das mitkriegen. Was ist los? Aber Paulus? Paulus bleibt ganz ruhig. Hier steht in Vers 5 und 6, er schlenkerte, oder in einer anderen Übersetzung, er schleuderte das Tier ins Feuer. Er schlenkerte das Tier ins Feuer, als wäre nichts geschehen. Und die anderen starren ihn wie gebannt an. Sie warten darauf, dass sein Körper anschwillt und Paulus gleich tot zu Boden fällt. Aber Paulus bleibt einfach fröhlich stehen, ohne mit der Wimper zu zucken. Mit hoher Wahrscheinlichkeit, ich würde mich fast dafür verbürgen, hat Paulus in dieser Situation an ein Wort des Herrn Jesus gedacht. Der hatte nämlich in Markus 16, Vers 17 bis 18 Folgendes gesagt. Und Sie werden gleich merken, wo die Beziehung ist. Diese Zeichen aber, sagt Jesus, werden die gläubig gewordenen begleiten. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und so wird es besser mit ihnen werden. Was Jesus hier beschreibt, das sind nicht irgendwelche allgemeine Eigenschaften, die jeder Christ bekommt. Also ich rate Ihnen nicht, heute Nachmittag Gift zu trinken oder in einen Giftschlangenkäfig irgendwo im Zoo einzudringen, sondern das sind besondere Apostelzeichen offensichtlich, mit denen deren Autorität unterstrichen wird. Offensichtlich will Jesus also seinem Boten in dieser Situation eine besondere Rückendeckung geben, eine besondere Autorisierung. Und damit haben wir das zweite Prinzip, mit dem Gott uns hilft, Widerstände zu überwinden. Wir hatten erstens gesehen, Gott bewährt seine Verheißungen und wir sehen jetzt zweitens, Gott beglaubigt seine Boten. Gott beglaubigt seine Boten. Das wird überdeutlich hier. Die Malteser, die kapieren das auch ziemlich schnell. Als Paulus von der Schlange gebissen wurde, da hatten sie zunächst noch an ein göttliches Strafgericht gedacht. Vers 4. Da hatten sie gesagt, dieser Mensch muss ein Mörder sein, den die Göttin der Rache nicht leben lässt, obgleich er dem Meer entkommen ist. Da steht für Göttin der Rache eigentlich im griechischen Text der Name Dike. Dike war eine Tochter von Zeus in der Mythologie und ihre Aufgabe bestand darin, für ausgleichende Gerechtigkeit zu sorgen. Und die Leute haben gedacht, Dike hat zugeschlagen. Mit dem Schlangenbiss hat Dike den Paulus bestraft. Aber als das, womit alle rechnen, nicht eintrifft, da ändert sich ihr Urteil um 180 Grad. Eben noch Mörder und jetzt plötzlich Gott. Erst sagen sie, es muss ein Mörder sein, jetzt sagen sie, es muss Gott sein. Es muss ein Gott sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass Lukas das auch mit einem Lächeln dokumentiert hat, diesen schnellen Umschwung hier zwischen Vers 4 und Vers 6. Und Lukas berichtet uns das warum. Er berichtet uns das, um uns zu zeigen, Gott beglaubigt seinen Boten. Gott steht hinter seinen Leuten. Und mit demselben Thema Beglaubigung geht es dann auch in den Versen 7 bis 10 weiter. Sehen Sie, da geht es nochmal um genau den gleichen Sachverhalt. Paulus wird beglaubigt, Vers 7. In dieser Gegend hatte der angesehenste Mann der Insel, oder man könnte auch übersetzen, der erste Mann der Insel, mit Namen Publius Landgüter. Er nahm uns auf und beherbergte uns 3 Tage lang freundlich. Es geschah aber, dass der Vater des Publius am Fieber und an der Ruhr da niederlag. Zudem ging Paulus hinein und betete und legte die Hände auf ihn und machte ihn gesund. Als das geschehen war, kamen auch die anderen Kranken der Insel herbei und ließen sich gesund machen. Und sie erwiesen uns große Ehre. Und als wir abfuhren, gaben sie uns das mit, was wir nötig hatten. Dieser Publius steht hier, war der erste Mann der Insel. Das war ein Amtstitel für den ersten Stellvertreter des römischen Gouverneurs. Dieser Amtstitel ist auch sonst für Malta belegt. Also es war ein richtiger Titel, Stellvertreter, erster Stellvertreter des Gouverneurs. Publius ist ein guter Gastgeber. Er wird das nicht bereuen, denn dadurch wird sein schwer kranker Vater plötzlich wieder gesund. Schauen Sie, der leidet nämlich, wie hier steht, am Fieber und an der Ruhr. Also was Lukas hier mit korrektem medizinischen Ausdruck beschreibt, Sie wissen, Lukas war auch Mediziner, er sagt Fieber und Dysenterion. Also Dyskalkulie bedeutet, dass einer nicht rechnen kann, und Dysenterion bedeutet, dass bei jemandem der Magen nicht richtig funktionieren kann. Dysenterion, übler Darm, schwerer Durchfall, das sind die Symptome des sogenannten Malta-Fiebers. Das ist eine Infektionskrankheit, die es seit langem gibt in Malta, in Gibraltar, in diesen ganzen Regionen dort. Und man hat 1887 Mikroorganismen gefunden, die diese Krankheit auslösen. Die befinden sich zum Beispiel in Ziegenmilch aus Malta, hat man diese Mikroorganismen gefunden. Das ist ganz gut erforscht. Dieses Malta-Fieber, das kann lebensbedrohlich werden und es ist oft eine sehr lange Krankheitszeit damit verbunden. Die Behandlung kann zwischen 3 Monaten und 2 Jahren dauern. Nicht so beim Vater des Publius. Zudem ging Paulus hinein und betete und legte die Hände auf ihn und machte ihn gesund. Und damit haben wir das nächste Zeichen aus der Liste von Markus 16, die wir eben gehört haben. Sie erinnern sich, Schlangenbiss, Gift trinken und Kranken werden sie die Hände auflegen und so wird es mit ihnen besser werden. Genau das macht Paulus hier, das praktiziert er hier. Es ist übrigens die einzige Heilungsgeschichte der Apostelgeschichte, wobei einer Heilung zugleich Gebet und Handauflegung geschehen. Das ist also nicht so ein Modell, was ja manche meinen, Gebet mit Handauflegung sollen alle Christen praktizieren, um Menschen zu heilen. Und dabei wird die Handauflegung dann auch noch magisch verstanden, als ob dadurch irgendwelche geheimnisvollen Kräfte übertragen werden könnten. Nein, auch das hier wieder ist kein typischer Modellfall, den alle Christen nachahmen sollen, sondern es ist offensichtlich ein weiteres Apostelzeichen, das dem Paulus hier beglaubigen soll. Und was danach dann berichtet wird, schauen Sie, das erinnert an manche Situationen in den Evangelien, wo Jesus geheilt hat. In Matthäus 12, Vers 15 steht etwa über Jesus, ihm folgte viel Volks nach und er heilte sie alle. So wird es von Jesus gesagt, er heilte sie alle. Und was steht hier in Vers 9, als das geschehen war, also die Heilung des Vaters von Publius, kamen auch die anderen Kranken der Insel herbei und ließen sich gesund machen. Er heilte sie alle. Eine interessante Parallele. Im Unterschied zu Jesus hat Paulus nicht immer heilen können, das wissen wir auch. Er hat nicht darüber verfügt. Jesus konnte jederzeit heilen, wenn er wollte, weil er Gott ist. Paulus konnte das nicht. Aber Jesus hat ihm gelegentlich diese Vollmacht gegeben und das diente seiner Beglaubigung. Und genau in diesem Sinne hat Paulus einmal in eine Situation hineingeschrieben, wo seine Autorität ständig untergraben wurde, wo seine Glaubwürdigkeit ständig in Zweifel gezogen wurde. Da hat er an die Korinther geschrieben, in 2. Korinther 12, Vers 12, die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden. Die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden. Das waren offensichtlich solche Zeichen, die Gott ihm geschenkt hatte. Und diese typischen Apostelzeichen wirkt Paulus also auch auf Malta. Sowohl der Zwischenfall mit der Schlange als auch die Heilungen, hinter denen ja Gott steht, dienen dazu, den Boten Jesu zu bestätigen, dienen dazu, ihm den Rücken zu stärken, seinem Wort Gewicht zu verleihen. Wofür Gewicht zu verleihen? für die Verkündigung des Evangeliums. Das wird er sicherlich dort gemacht haben. Lukas erwähnt das hier nicht eigens und er verkündete dann auch noch das Evangelium, weil Lukas das ganz selbstverständlich voraussetzt. Und vielleicht will Lukas gerade durch die Nichterwähnung das besonders hervorheben, wie selbstverständlich das ist. Natürlich, wenn er monatelang mit denen zusammen war, wird er dort verkündigt haben. Der Paulus konnte gar nicht anders. Das dürfen wir selbstverständlich voraussetzen. Und alle Heilungen in der Bibel zielen ja auch immer wieder darauf, dass die Menschen den Heiler, Jesus Christus, den Heiland kennenlernen, der uns an dem schlimmsten Punkt unseres Lebens heil machen kann, nämlich an unserem kranken Herzen, an unserer Schuld, an unserem zerstörten Verhältnis zu unserem Schöpfer. Also das ist ein zweites Prinzip, mit dem Gott uns gegen Widerstände voranbringt. Gott bewährt seine Verheißungen und Gott beglaubigt seine Boten. So einzigartig die Zeichen der Apostel damals waren, wir Nachgeborenen brauchen es auch, dass der Herr unseren Dienst immer wieder beglaubigt, dass er uns den Rücken stärkt, dass er unserem Wort Gewicht verleiht, dass er unserem Zeugnis Durchschlagskraft schenkt. Das brauchen wir genauso, dass die Menschen uns bereitwillig zuhören, wenn wir ihnen das Evangelium sagen, dass sie uns das abnehmen, wofür wir stehen. Warum ist das so wichtig? Es ist deshalb so wichtig, weil der Teufel ein beständiges Interesse daran hat, die Autorität und Glaubwürdigkeit von Jesu Zeugen zu beschädigen. Das zieht sich durch die ganze Geschichte hindurch. Gottes Prinzip ist, wir haben das schon bei den Bibeltagen gesehen, Wahrheit durch Personen weiterzugeben auf der Basis seines Wortes. Wahrheit durch Personen, die sich treu an Gottes Wort halten. Das ist das göttliche Prinzip. Und wenn es nun gelingt, die Personen, die die Wahrheit weitergeben, in ein schiefes Licht zu rücken, dann hören die Leute nicht mehr oder sie hören viel schlechter auf die Wahrheit, die durch diese Person verkündigt wird. Und darum mahnt Jesus seine Nachfolger immer wieder dazu, in ihrem Leben glaubwürdig zu sein. Deswegen sagt Jesus uns immer wieder als Christen, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, seid glaubwürdig, Leute. Gebt ihnen keinen Vorwand, euch zu misstrauen. Wir haben selbst eine Mitverantwortung für unsere Glaubwürdigkeit. Jeder einzelne Christ, jeder einzelne von uns. Das gilt für alle Christen ausnahmslos, weil wir alle Jesu Zeugen und Jesu Boten sind. Und das gilt erst recht für jene, die öffentlich verkündigen oder Gemeinden leiten. Wir haben eine Mitverantwortung für unsere eigene Glaubwürdigkeit. Aber wir können unsere eigene Glaubwürdigkeit nicht selbst begründen. Wir können sie nicht selbst garantieren. Und wir können sie auch nicht selbst verteidigen. Und darum sorgt Gott selbst dafür, dass seine Boten immer wieder beglaubigt werden. Bei den Aposteln waren es diese speziellen Apostelzeichen. Wie ist es bei uns heute? Wodurch beglaubigt Gott uns heute? Manche denken durch sichtbaren Erfolg. Viele Menschen, viel Geld, viel Äußeres zustande kommen. Aber Jesus hat das eindeutig zurückgewiesen. Er hat gesagt, es werden am Ende Leute kommen und sagen, haben wir nicht dies und das für dich auf die Beine gestellt, Herr? Haben wir nicht sichtbare Erfolge vorzuweisen? Und ich werde ihnen sagen, ich kenne euch nicht. Wodurch beglaubigt Jesus heute? Jesus hat uns ein anderes Kriterium an die Hand gegeben. Wie kann man wahre Propheten von falschen Propheten, wahre Zeugen, müssen wir sagen, von falschen Propheten unterscheiden? Das hat Jesus auch in der Bergpredigt thematisiert. Wie enttarnt man die falschen Propheten und was beglaubigt die wahren Zeugen? Und Jesus hat es so formuliert. Er hat gesagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Matthäus 7, Vers 16 und Vers 20. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Das ist die Beglaubigung. Nicht an ihren Erfolgen, sondern an ihren Früchten. Natürlich bleibt auch da eine letzte Ambivalenz. Denn Früchte sind nie hundertprozentig offensichtlich. Auch über Früchte kann man noch streiten, ob das wirklich Früchte sind oder nur scheinbare Früchte. Und doch spricht Paulus etwa in Galater 5 von den Früchten des Geistes. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und eine Frucht ist Liebe, die erste, die Paulus dort nennt. Das heißt, merkt man, dass wir eine Liebe zum Vater im Himmel haben. Eine Liebe zu Jesus Christus, seinem Sohn. Haben wir eine Liebe zu seinem Wort und zu seiner Wahrheit? Kann man diese Früchte an unserem Leben finden? Die Frucht des Geistes ist Liebe. Haben wir eine Liebe zu seiner Gemeinde? Lieben wir die Gemeinde Jesu Christi? Haben wir eine Liebe zu den Verlorenen? lieben wir die Menschen, die ohne Jesus verloren gehen und versuchen, sie zu gewinnen. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Die Frucht des Geistes ist unter anderem Liebe. Kann man diese Liebe an meinem Leben sehen? Das ist immer wieder eine Frage, die jeder von uns sich stellen muss. Und wo wir den Herrn bitten müssen, dass er diese Früchte uns schenkt und bei uns wachsen lässt. Allerdings, durch alle Beglaubigung zwingt Jesus nicht die anderen, das auch anzuerkennen. Das müssen wir auch sehen. Keine noch so starke Beglaubigung zwingt die anderen, das anzuerkennen. Schauen Sie, das war sogar bei den Aposteln so. Die haben Wundertaten par excellence vorgeführt und man konnte ihnen trotzdem widersprechen. Man konnte ihre Botschaft trotzdem ablehnen. Man konnte sie trotzdem verunglimpfen. Oder Jesus selbst, bei Jesus selbst war das nicht anders. Keiner war machtvoller als er. Keiner hat größere Wunder getan. Keiner war deutlicher beglaubigt als er. Und auch ihn konnten sie ablehnen. Auch ihm konnten sie widersprechen. Auch ihn konnten sie denunzieren. Die letzte Beglaubigung, die Gott uns schenkt, wissen Sie, wo die geschieht? Die geschieht in den Herzen der Menschen, mit denen wir sprechen oder zu denen wir predigen. Da geschieht die letzte Beglaubigung. In den Herzen der Menschen, zu denen wir reden als Christen. Dass der Herr unser Zeugnis in ihren Herzen beglaubigt, sodass sie es persönlich ergreifen und annehmen. Da geschieht die letzte Beglaubigung unseres Zeugnisses. Die letzte Beglaubigung schenkt Jesus dort, wo einer in dem, was wir sagen, die Stimme des guten Hirten hört. Da geschieht die letzte Beglaubigung. Wir sagen unser Zeugnis von Jesus. Wir verkündigen im weitesten Sinne des Wortes. Und der Herr schenkt im Herzen dessen, der es hört, die Beglaubigung, dass er sagt, ja, das ist die Stimme des guten Hirten. Das ist die Wahrheit Gottes. Das will ich glauben. Und liebe Gemeinde, darum dürfen wir bitten, dass der Herr unser Zeugnis immer wieder in dieser übernatürlichen Weise beglaubigt und bestätigt. Und dass wir das auch erleben im übertragenen Sinne, wie Paulus das geschrieben hat in 1. Thessalonicher 2, Vers 13, wo er sagt, darum danken wir Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort. Dafür danken wir Gott, dass er das beglaubigt hat in euren Herzen, dass ihr es akzeptiert habt. Nun ist unser Wort kein Apostelwort, unser Wort ist kein Gotteswort, unser Wort kommt nicht in die Bibel. Erst recht haben wir es nötig, dass der Herr unser Zeugnis beglaubigt in den Herzen der Menschen, die es hören. Und das wollen wir Gott bitten, dass er das immer wieder schenkt, dass Menschen unser Zeugnis hören und es beglaubigt finden in ihren Herzen und sagen, das will ich auch glauben. Darauf will ich mich verlassen. Dem will ich mich anvertrauen. Gott beglaubigt seine Boten. Darauf dürfen wir uns verlassen. Und nur darum ist es möglich, dass der Widerstand gegen das Evangelium in den Herzen von Menschen gebrochen wird. Nur dadurch. Ob und wie viele Menschen auf Malta damals zum Glauben an Jesus fanden, wird uns nicht gesagt. 3 Monate hat die Reisegruppe auf der Insel zugebracht. Es war keine Weiterreise möglich wegen des Winters. Und dann finden sie erneut ein Schiff aus Alexandria, mit dem sie dann endlich nach Italien kommen. Und wir endlich zu den letzten Versen für heute. Und ich darf Sie bitten, noch einmal alle Aufmerksamkeit zusammenzunehmen. Dann schaffen wir diesen Abschnitt noch. Es gehört dieser letzte Gedanke unbedingt dazu. Lesen wir die letzten Verse, 11 bis 15. Nach 3 Monaten aber fuhren wir ab mit einem Schiff aus Alexandria, das bei der Insel überwintert hatte und das Zeichen der Zwillinge führte. Und als wir nach Syrakus kamen, blieben wir 3 Tage dort. Von da fuhren wir die Küste entlang und kamen nach Region. Und da am nächsten Tag der Südwind sich erhob, kamen wir in 2 Tagen nach Puteoli. Dort fanden wir Brüder und wurden von ihnen gebeten, 7 Tage da zu bleiben. Und so kamen wir nach Rom. Dort hatten die Brüder von uns gehört, sie kamen uns entgegen bis Forum Appii und Tres Tabernae. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und gewann Zuversicht. Das ist das dritte Prinzip, was wir hier sehen. Gott bewährt seine Verheißung, Gott beglaubigt seine Boten. Und das letzte, Gott bestellt seine Mutmacher. Gott bestellt seine Mutmacher. Langsam geht die anstrengende Tour auf ihre Zielgerade. Und schauen Sie mal, Paulus weiß ja, dass er vor dem kaiserlichen Gericht stehen wird. Er ist ja nicht auf Urlaubsreise. Es steht ja diese ganze Ungewissheit, was wird denn nun in Rom werden? Ja, immer noch vor ihm. Das geht ja mit ihm. Das schüttelt man ja nicht einfach aus den Klamotten. Diese Spannung, die ihn die ganze Zeit über begleitet haben wird. Und nochmal ein Schiff aus Alexandria, geschmückt mit dem Zeichen der sogenannten Dioskuren. Das waren die mythischen Zwillingssöhne des Zeus, Kastor und Polydeukes. Die beiden galten als Beschützer in Seenot. Warum schreibt Lukas das? Er erwähnt dieses Detail, um zu zeigen, die Christen müssen sich in einem total heidnisch geprägten Umfeld durchbeißen. Sogar auf dem Schiff ist das Zeichen dieser mythischen Zeus-Söhne dargestellt, der Zwillingssöhne des Zeus, Aberglaube des Heidentums noch und noch. Damit müssen sie klarkommen, wir leben in dieser Welt. Und dann geht's wieder los. Erstmal die 95 Kilometer von Malta bis Sizilien, erste Station Syrakus. Dann geht's nach 3 Tagen, Sie können das dort auf der Karte verfolgen, weiter an der Küste herauf, circa 120 Kilometer bis Region und von Region von dort aus bis Puteoli. Puteoli, heute heißt dieser Ort Pozzuoli. Und dann steht hier dieser Satz, dort fanden wir Brüder. Dort fanden wir Mitchristen. Sie werden eingeladen, wenigstens eine Woche zu bleiben. Und überlegen Sie mal, was muss das für unsere 3 Missionare bedeutet haben? Endlich wieder Brüder. Und von dort spricht sich die Nachricht bis Rom herum. Paulus ante portas, er ist bald da. Und da halten es die römischen Christen nicht mehr aus. Sie schicken eine Delegation los, dem Paulus entgegen. Rom, Puteoli, das ist eine Strecke von circa 200 Kilometern. Die kann man, wenn man schnell ist, vielleicht in 5 Tagen zu Fuß gehen. Muss immer sehr schnell sein. Und die einen kommen Paulus bis zum Forum Appii entgegen. Sehen Sie auch auf der Karte dort. Die anderen erwarten ihn in Tres Tabernae. Tres Tabernae, das heißt so viel wie 3 Tavernen. Also 3 Tavernen, 3 Kneipen, so hieß dieser Ort wahrscheinlich. Und er war im Laufe der Zeit aber gewachsen, vielleicht um diese 3 Kneipen herum. Und von Puteoli aus hat Paulus nun nach einigen Kilometern die berühmte Via Appia erreicht. Also die kommen von Rom ihm entgegen, er kommt von Puteoli aus auf sie zu, auf dieser berühmten Via Appia, dieser wohl geradesten und am besten ausgebauten römischen Straße. Und dann steht da dieser letzte Satz in Vers 15. Als Paulus die Brüder sah, Gott bestellt seine Mutmacher, da dankte er Gott und fasste Mut oder gewann Zuversicht. Und wenn Sie das lesen, dann hören Sie fast, wie erleichtert er in diesem Moment ist. Als Paulus die Brüder sah, dankte er Gott und fasste Zuversicht. Als ob er einmal tief durchatmet. Und haben Sie gemerkt? In diesem kleinen Satz, da verrät Lukas uns mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Wer muss Zuversicht gewinnen? Zuversicht gewinnen, das muss einer, der nicht nur voller Zuversicht ist. Deswegen muss er Zuversicht gewinnen. Paulus war auch ein Mensch. Das sehen wir hier. Paulus hatte eine knallharte Zeit hinter sich, auch persönlich. Um sich herum Verbrecher, römische Soldaten, raue Seeleute, immer wieder bedrohliche Situationen, die ungewisse Zukunft in Rom, was wird vor dem kaiserlichen Gericht werden. Und vielleicht, ich will nicht spekulieren, und doch vielleicht ist Paulus erst in diesen Momenten deutlich geworden, wie erschöpft er eigentlich war. Wie so die ständigen Gefahren und die große Verantwortung doch auch an seine Nerven gezehrt hatten. Und wie die vielen Widerstände ständig Kraft gekostet hatten. Und dann kommen ihm die Brüder aus Rom entgegen, eine ganze Delegation. Und dann sieht man sich zum ersten Mal und es ist doch wie ein Nachhausekommen. Endlich wieder Brüder, endlich wieder Mitchristen. Na klar, Paulus war Realist. Paulus hatte genug von den jungen Gemeinden erfahren, um zu wissen, dass diese Gemeinden keine heile Welt waren. Paulus hatte ja über viele Problemfälle in den Gemeinden selber geschrieben in seinen Briefen. Er war ja kein Schwärmer, kein Träumer. Er hat ja nicht gedacht, jetzt komme ich in die Gemeinde und da gibt's nie mehr Streit. Das wusste er gut genug, wie es da aussah. Und trotzdem weiß Paulus, was für ein Gottesgeschenk echte Brüder und Schwestern in Christo sind. Trotz aller Menscheleien, trotz aller menschlichen Streitereien, die es auch mal gibt. Paulus, dank Gott für die Brüder. Und schauen Sie, wenn heute am Erntedankfest wir danken, dann wollen wir dem Herrn auch für die Ernte danken, die wir als Gemeinde einbringen durften. Dann wollen wir ihm danken für alles, was wir uns an brüderlicher und geschwisterlicher Unterstützung geben durften. Dann wollen wir dem Herrn danken für alle Menschen, die er zu uns geführt hat in dem zurückliegenden Jahr. Dann wollen wir ihm danken für alle Mitchristen, durch die er uns getröstet hat, die uns ein gutes Wort gesagt haben, die für uns gebetet haben, die uns vielleicht auch ganz praktisch unter die Arme gegriffen haben. Wir wollen dem Herrn für die Brüder und Schwestern in Christo danken. Sie sind eines der größten Geschenke, das der lebendige Gott uns macht. Und Paulus ist von Herzen dankbar. Das hören Sie an diesem letzten Satz hier. Und jetzt kann er mit neuem Mut die letzten Kilometer bis Rom zurücklegen. Was ihn im Einzelnen dort erwartet, ist noch ungewiss. Aber jetzt sind Brüder da. Die nehmen ihn und seine Gefährten in die Mitte. Die Nähe der Brüder tut ihm gut. Brüder, mit denen man beten kann. Brüder, mit denen sie gemeinsam Jesus Christus dienen können. Liebe Gemeinde, was für ein Geschenk ist solche Gemeinschaft? Man hat sich noch nie gesehen und man weiß sich trotzdem verbunden. Und je mehr wir dann gemeinsam Gottes Wort studieren, je mehr wir gemeinsam Gottes Wort weitergeben, je mehr wir gemeinsam uns teilgeben an unseren Nöten und Sorgen und füreinander beten, je mehr wir gemeinsam Gottesdienst feiern, je mehr wir gemeinsam die Gemeinschaft mit Jesus pflegen, umso mehr wachsen wir auch zusammen. Und das ist das dritte Prinzip, mit dem Gott uns durch die Widerstände durchbringt. Er bestellt seine Mutmacher. Und die Frage ist, zu wem will er mich hinbestellen? Wo soll ich Mutmacher sein? Wo ist Ihre Via Appia in den nächsten Tagen? Auf welche Straße sollen Sie sich begeben? Wem sollen Sie entgegengehen? Wem sollen Sie Bruder und Schwester in Christo sein? Wen sollen Sie in Ihre Mitte nehmen, damit er Gott danken und neuen Mut fassen kann? Ich komme zum Schluss. Wir haben heute Morgen wieder einen ganz alten Bericht miteinander studiert. Einen ganz alten historischen Bericht. Und trotzdem geht uns das ganz direkt an, wie wir hoffentlich gemerkt haben, weil der lebendige Gott, der sich uns hier zeigt, unser Gott ist. Weil er derselbe Gott ist wie der den Paulus und seine Leute dort bewahrt hat. Und dieser selbe lebendige Gott will uns stark machen, um allen Widerständen zu trotzen. Und das tut er auf seine Weise, wie wir gesehen haben. Er bewährt seine Verheißungen. Und das heißt, du kannst dich unter allen Umständen auf seine Verheißung, auf seine Zusagen, auf sein Wort verlassen. Er bewährt seine Verheißungen, verlass dich drauf. Und das Zweite, er beglaubigt seine Boten. Das heißt, er will auch in deinem Leben diese Frucht schenken. Er will auch dein Leben und mein Leben, so gebrochen wir als alte Sünder noch sind, er will es verändern, er will es immer mehr prägen mit seiner Liebe. Er will Früchte an unserem Leben sichtbar werden lassen. Und er will es schenken, dass das Wort, was wir anderen sagen, auch in deren Herzen beglaubigt wird, dass sie merken, es ist die Stimme des guten Hirten, die da spricht. Und schließlich, er bestellt seine Mutmacher. Gott will dich für andere als Mutmacher einsetzen. Und er will dafür sorgen, dass du, wenn du entmutigt bist, wenn du es dringend brauchst, dass du in die Mitte genommen wirst, dass du abgeholt wirst, dass dann andere da sind als Mutmacher, die dir entgegengehen auf der Via Appia deines Lebens und die dich im Namen Jesu auffangen und begleiten. Und wir wollen den Herrn bitten, dass er uns als Gemeinde hier nicht blind füreinander sein lässt und dass er uns erkennen lässt, wo der eine den anderen braucht und wie wir einander in dieser Weise dienen können. Mit dieser Ausrüstung im Rücken brauchen wir uns dann vor Widerständen nicht mehr so sehr zu fürchten. Die alten Christen haben oft diesen Satz gesagt, der so ermutigend ist. Sie haben gesagt, unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Das heißt, gerade wenn wir am Ende sind, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn uns die Fälle davon schwimmen, das benutzt Gott oft gerade, um besonders klar und deutlich einzugreifen und uns zu zeigen, wie gnädig er uns hilft. Und darum dürfen wir zu den Widerständen, nehmen wir das doch mit, ein ganz neues Verhältnis gewinnen. Wir wollen uns nicht davon erschrecken lassen. Wir wollen uns auch nicht ständig von dem Blick auf die Widerstände bannen lassen. Sondern lasst uns doch sagen, wenn solche Dinge kommen, wollen wir doch mal sehen, wie unser Herr das jetzt lösen wird. Wollen wir doch mal sehen, wie unser Herr das jetzt lösen wird. Und seien wir bereit, brauchbar zu sein für ihn, dass er uns als seine Werkzeuge mit einsetzen kann. Und das gibt uns dann eine tiefe Freude. Das gibt uns dann auch eine getroste Gelassenheit, weil wir dann immer mehr zu buchstabieren lernen, was wir jetzt singen wollen. Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes harrt. Sollte ich sein, der Erste, der zu Schanden ward? Nein, das ist unmöglich, du getreuer Hort. Eher stürzt der Himmel, eh mich täuscht, dein Wort gilt. Amen.